Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell, wünscht Ihnen Andreas Peter. Wir sprechen heute mit dem Rektor der Ibn Khaldun Sprachschule in Berlin-Neukölln, Hudaifa al-Mashhadani, über einen Mordanschlag auf ihn, der mutmaßlich seiner säkularen Einstellung galt. Wir lassen uns von der litauischen Übersetzerin Kristina Sprinčiūnaitė ihre Eindrücke und Einschätzungen schildern, inwiefern in ihrem Heimatland eine Militarisierung des Lebens stattfindet. Wir befragen die Hebamme Katja Tendler zum jüngst in Deutschland in Kraft getretenen sogenannten Hebammenhilfevertrag, der allerdings von den großen Berufsverbänden nach wie vor kritisiert wird. Und Rocco Burggraf kommentiert den Großprozess gegen den Attentäter auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024. Sie hören Kontrafunk aktuell. Einflussreiche Vertreter des Islam, einer der drei großen Weltreligionen, werden nicht müde zu beteuern, dass ihre Religion eine Religion des Friedens sei. Eigenartigerweise aber erlebt man, vor allem aber auch Frau, immer öfter, dass Muslime, egal ob in einer Funktion oder nicht, ausgesprochen unfriedlich oder unfreundlich reagieren können, wenn andere Muslime die besonders orthodoxen und fundamentalistischen Auslegungen ihrer Glaubensbrüder und Schwestern kritisieren oder gar als offen antisemitisch brandmarken. Unterstützt werden sie in ihrem Judenhass leider auch von Linksextremisten. Der Schulleiter einer Berliner Sprachenschule überlebte am vergangenen Freitag einen Mordversuch in der Berliner U-Bahn, den man im Moment islamistischen Fundamentalisten zurechnet. Die Ermittlungen laufen da noch. Es ist allerdings nicht die einzige Drohung gegen ihn. Mit ihm sind wir jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Hudaifa al-Mashhadani.
Danke.
Herr Mashhadani, Sie beschrieben den Täter selbst als einen Mann, der ein sogenanntes Palästinensertuch, eine sogenannte Kufia, trug. Lassen sich daraus wirklich seriöse Rückschlüsse auf Täter und Tatmotiv schließen?
Ich habe vor dem 7. Oktober, ich glaube, die Schule nochmal neue Eröffnung und dann die muslimische Bruderschaft oder koranische Schulen, sie hatten mit mir, ich glaube, in Neukölln Probleme, in Berlin auch wegen unserer Schule, säkulare Schule und so. Und nach dem 7. Oktober, ich habe immer gegen Judenhass und gegen Antisemitismus und gegen Radikal und gegen Islamisten und radikale linke Gruppen und so. Und ich habe viele Bedrohungen bekommen, auch eine Zettel von Hamas-Anhänger, die auf den Straßen, die sagen, die Google hat heute mit Hutifa nicht getroffen, aber nächstes Mal sie getroffen. Letzter Freitag, ich war im U-Bahn, jemanden hat versucht, mir vor dem Zug zu schießen. Und ich glaube, dass es dieser Angriff kommt von Islamistengruppe in Berlin. Sie hatten jetzt Angst von meiner Präsenz in Berlin, auch in Neukölln. Sie hatten verloren auch diesen Einfluss mit muslimischer Gemeinde. Ich sage normale muslimische Gemeinde, nicht Moscheengemeinde. Und sie hatten auch diese Macht verloren und die Kontakt mit Familie auch verloren und die betrachten mich als Gefahr, wenn ich bleibe. Und unsere Schule, die im säkularen Raum, die beten Arabisch, Hebräisch, Kurdisch an, frei von Religion und wie bei uns immer die Juden, Araber, Muslime, Christen begannen ohne frei von Vorteil, die sitzen, die austauschen, auch die andere aus in Deutschland. Und deswegen die letzte Freitag war diese, aber das war richtig Plan von Islamistenstrukturen in Berlin gegen mich.
Das wird ja noch ermittelt, aber glauben Sie, dass das eine Warnung war an Sie oder tatsächlich, also den Mund zu halten oder sich anders zu verhalten oder tatsächlich ein echter Mordanschlag, um Sie quasi dadurch zum Schweigen zu bringen?
Sie hatten versucht, 5-mal mit mir meinen Mund zu machen. Ich sitze unter Druck von Ihnen seit lange, seit ich in Deutschland bin, seit 6 Jahren. Und ich glaube, die letzte Freitag war echt Armut an mich und richtig angegriffen. Die wollen mich richtig wegschmeißen, einfach so. Ich glaube, er hat mir verfolgt 3-4 Monate und er kennt, wo ich gehe, mit wem. Er ist nicht zufällig. Da gibt es Plan gegen mich.
Sieht die Polizei, sieht der Staatsschutz, ich weiß gar nicht, ob der auch ermittelt, sehen die das wie Sie, dass Sie aufgrund Ihrer Haltung für eine säkulare Schule, für die Verteidigung des Existenzrechts des Staates Israel, dass Sie dafür abgestraft werden sollen?
Sie hatten bis heute nicht bei mir gemeldet. Ich glaube, sie bearbeiten bis jetzt, aber sie hatten alles hier. Die Staatsschutz. Sie hatten die Video aufgenommen vom BVG-Fachkamera und sie hatten auch die Beweise und von Tita, die Bild. Und ich glaube, sie hatten keinen richtigen Namen, aber bis heute hat mir bei mir nicht gemeldet. Aber sie kennen das und sie wissen das und die Täter und was ich habe gehört von ihm, das gehört radikale Linke und er ist verbunden immer mit Hamas-Sympathien in Berlin.
An Ihrer Schule, das ist die Ibn Khaldun-Schule in Neukölln, die gilt eben als säkular ausgerichtet. Gibt es da Debatten, haben Ihre Schüler, haben Ihre Lehrer, gibt es dort eine Diskussion über das, was Ihnen angetan wird, über die Drohung gegen Sie?
Aber ich muss da sagen, das ist nicht nur in Schule, in Gemeinde. Ich glaube, die 90% von arabischer, kurdischer Gemeinde, die hinter mir stehen heute und die Diskussion immer im Bedrohen und die sagen, das ist nicht gut, das ist Angriff an uns, nicht nur unsere Schule, wegen die Schule leitet einfach Deutsch-Arabisch-Rat auch das mit 36 säkulare, liberale Eintragungsvereine. Und die Lehrerkraft, auch Schülerin, auch die Elternbeirat, auch die sagen, das ist der Angriff an Hutifa, der Angriff an uns auch. Jetzt gibt es einfach von arabische, kurdische und Elternbeirat auch, die hatten Presseerklärung gepostet und die warten von Polizei die Ergebnisse.
Glauben Sie, dass der Nahostkonflikt, das, was in Gaza passiert ist, das Verbrechen der Hamas vom 7. Oktober 2023, glauben Sie, dass das eine der Ursachen oder eine der Hauptursachen ist dafür, dass wir deutlicher als in den Vorjahren über solche Vorfälle wie den, der Sie betroffen hat, sprechen müssen? Gibt es eine Radikalisierung in der muslimischen Gemeinde oder auch in anderen Milieus in Deutschland aufgrund des Nahostkonfliktes?
Nach dem 7. Oktober die Station ganz andere. In Deutschland, ich habe immer Sorge, nachdem dieser Krieg beendet oder nachdem diese Waffenruhe zwischen Gazastreifen und Israel, ich habe immer Sorge in Deutschland. Ich habe gesehen, in Berlin gibt es radikale, richtige Gruppe und die in Hamburg auch Essen, auch Köln auch. Ich glaube, die wollen Parallelgesellschaft aufbauen und auch Parallelwirtschaft und Parallelkultur aufbauen. Und die Behörde lassen sie auch arbeiten frei und die hatten auch keine Grenze, die radikalisieren. Die machen Schulen wegen Arabischunterricht. Ich glaube, in Deutschland gibt es viele Gruppen, die wollen einfach nicht dieses demokratische System akzeptieren und respektieren und die wollen eine Parallelgesellschaft schaffen.
Fühlen Sie sich ausreichend vom Staat unterstützt bzw. geschützt? Also wird Ihre Schule inzwischen von der Polizei bewacht? Sie persönlich, sind Sie unter Polizeischutz?
Ich bin persönlich nicht unter Polizeischutz. Die Schule, die kriegt einen Objektschutz und sie sind nicht Polizei, sie sind wie eine Sicherheitsfirma mit Polizei verbunden. Ich habe keine gute Gefühl, ehrlich gesagt. Die Polizei hat mir ermittelt vor 2 Wochen. Die Gefährdung oder die Gefahreinschätzung normal und alles in Ordnung. Meschadani, du kannst überall gehen. Du kannst mit U-Bahn auch fahren, aber der letzte Freitag war diese Ergebnisse nicht so. Ich habe vor 2 Wochen von Polizei bekommen eine E-Mail, sagen mir diese, alles in Ordnung, gibt es keine Gefahr gegen dich. Und ich habe konkrete Frage gestellt bei Polizei. Ich habe gesagt, ich muss ihre Meinung hören. Aber sie hatte mir gesagt, alles normal und alles in Ordnung und gibt es keinen Plan gegen dich, auch keine Gefahr. Aber letzten Freitag habe ich meine Ergebnisse bekommen und mein Gefühl war richtig.
Es ist aber so, Sie bleiben an der Schule, Sie lassen sich nicht einschüchtern oder vertreiben.
Ehrlich gesagt, seit 5 Jahren, Sie hatten mich nicht einschüchtern gelassen. Und ich mache weiter, egal wenn die kommt, Polizeischutz oder wenn die kommt, Personalschutz oder so, bis ich sterbe.
Das wollen wir nicht hoffen, Herr Al-Mashadani. Ich meinte es eher so, erhalten Sie zum Beispiel Schutz aus der Zivilgesellschaft, meinetwegen aus den anderen Religionsgemeinschaften?
Ehrlich gesagt, wenn ich sehe, arabische, muslimische Gemeinde hinter mir sitzen und die begleiten mich und ich bin immer die Rabbiner Jeremy und Rabbiner Rebecca, die stehen vor dem Tür von meinem Büro. Und die andere Gemeinde oder andere liberale Vereine, die sagen, wir machen einen Plan, wir machen ein Programm, wir holen dich ab von Hause nach Schule und nach Büro, nach deiner Arbeit. Dann die geben mir immer Kraft und positive Zeichen. Und ich bin hier einfach, ich brauche sie alle, Juden, Christen, Muslime, und sie brauchen mich auch und wir bleiben so immer stark.
Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Al-Mashadani. Wir haben mit dem Rektor der deutsch-arabischen Ibn Khaldun-Schule in Berlin-Neukölln und gleichzeitig auch Chef des deutsch-arabischen Rates, Herrn Hudaifa Al-Mashadani, gesprochen, der am vergangenen Freitag Opfer eines Mordanschlages geworden ist, den er nur mit Glück überlebt hat. Und es kursieren Vermutungen, dass Herr Al-Mashadani wegen seiner säkularen Haltung ins Visier von Extremisten geriet. Wir haben uns mit ihm unterhalten. Wir wünschen Ihnen viel Kraft, viel Gesundheit und auch viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Al-Mashadani.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Zu den entschlossensten Unterstützern der von Russland angegriffenen Ukraine gehören die 3 baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland. Mitunter wirkt es so, als wenn diese 3 Staaten die EU und selbst die NATO regelrecht vor sich hertreiben. Eine der bekanntesten Vertreterinnen dieser ruhelosen Politik ist die EU-Außenbeauftragte, die frühere estnische Premierministerin Kaja Kallas. Die baltischen Staaten scheinen jedenfalls fest entschlossen, ihre Gesellschaften auf einen Moment vorzubereiten, den viele durchaus auch als Wahnvorstellung ansehen, weshalb Estland, Litauen und Lettland unbeirrt eine Militarisierung ihrer Gesellschaften forcieren. Wir wollen das jetzt am Beispiel Litauens mit der Übersetzerin Kristina Sprinčiūnaitė diskutieren. Sie ist Übersetzerin in Litauen. Herzlich willkommen, Frau Sprinčiūnaitė.
Hallo, Herr Peter.
Frau Sprinčiūnaitė, Woran machen Sie als, ich sag mal, normale Durchschnittsbürgerin Litauens eine zunehmende Militarisierung Ihres Heimatlandes im Wesentlichen fest?
Also jede Menge. Vor allem kann ich das Wort abschrecken oder Abschreckenmanöver nicht mehr hören. Naja, ich konsumiere sowieso möglichst wenige Medien oder staatliche Medien, aber sowieso. Also dieses Wort gehört in jede Nachrichtensendung und mindestens dreimal irgendwie so. Ansonsten, ja, das Zahlenjonglieren, irgendwie 2% ist uns nicht gut genug. 2% für die Verteidigung des Bruttoinlandproduktes ist uns nicht gut genug. Da sollen mindestens 5 sein. Jetzt haben wir einen neuen Verteidigungsminister und der behauptet, nee, es müssen schon 6 oder noch besser 8% Bruttoinlandprodukt für die Verteidigung ausgegeben werden. Und es ist halt so, dass im nächsten Jahr laut dem Staatshaushalt wird für die Verteidigung mehr ausgegeben werden als für Bildung und Forschung zusammengenommen.
Kann sich ein Land wie Litauen, das ein Bruttoinlandsprodukt hat, wenn ich das richtig recherchiert habe, von nicht einmal 80 Milliarden Euro, und wenn Sie sagen, der Verteidigungsminister möchte gerne 8% davon für die Verteidigung ausgeben, kann sich ein Land wie Litauen das tatsächlich leisten?
Naja, die gängigen Floskeln sind halt im Angesicht dieser großen Bedrohung, sage ich mal so. Ansonsten, ja, immerhin, ich meine, also für die Verteidigung mehr als für Bildung und Forschung, was soll denn das?
Nehme ich Ihren Worten, dass Sie eher kritisch dieser Entwicklung gegenüberstehen, aber betrifft das auch andere oder einen Großteil der litauischen Bevölkerung oder ist die Mehrheit der Litauer dafür, für diesen Kurs?
Ich habe leider keine soziologischen Befragungen machen können zu dieser Frage. Und man ist sowieso in einer Art Bubble und ja, hat meistens mit den Menschen zu tun, die diese Meinung auch teilen. Also wenn man irgendwie Presse oder die Medien wahrnimmt, dann kann man sich das Bild so zusammenstellen, dass doch die Mehrheit dafür sind. Weil es werden immer wieder die Stimmen geholt, ja, wie gut und das müssen wir tun und wie schön und das ist unsere Antwort und so weiter. Also diese Frage ist ganz, ganz schwierig, so eindeutig zu beantworten. Mhm.
Betrifft sie die angestrebte Militarisierung Litauens oder es wird ja auch genannt als Stärkung der Verteidigungsbereitschaft, betrifft sie das auch in ihrem persönlichen Alltag oder überhaupt im Alltag der Litauer? Also entsteht meinetwegen direkt nebenan eine neue Kaserne oder fahren viel öfter Militärfahrzeuge durchs Land oder bemerken sie, dass man in bestimmte Gebiete gar nicht mehr hinkommt, weil die plötzlich gesperrt sind, weil da irgendeine militärische Anlage gebaut wird?
Nein, das eigentlich nicht. Also die Medienpräsenz von dieser Thematik ist sehr groß. Also daran kann man das bemerken. Ansonsten die Militärgebiete ist sowieso außer der Städte. Es sei denn zum Beispiel, ich weiß nicht, zu welcher Angelegenheit der neue Kommandeur der künftigen deutschen Brigade hat mal eine Ansprache gegeben. Also in solchen Sachen kann man das merken. Aber so, dass das Auge sticht, nein, das würde ich nicht so behaupten.
Und so wie hier in Deutschland, also dass genau das passiert, was Kritiker der neuen großen Verteidigungsanstrengungen ja von Anfang an befürchtet haben, dass im Sozialbereich gekürzt wird, um diese enormen neuen Militärkosten aufzufangen bzw. zu kompensieren. Gibt es das auch in Litauen? Also wird da gekürzt, meinetwegen im Sozialbereich oder im Bildungsbereich oder in der Kultur?
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe schon dieses Beispiel angeführt, dass das sowieso der größte Anteil des Haushalts an die Verteidigung kommt. Das heißt, für die Bildung oder Kultur oder andere Sachen muss weniger ausgegeben werden. Und ja, im nächsten Jahr kommt Steuererhöhung und die Regierungsfloskeln sind so, ja, das müssen wir alle halt verstehen. Wir brauchen das Geld für unsere Verteidigung.
Sie hatten die Stationierung der Bundeswehr-Panzerbrigade in Litauen schon angesprochen. Wie ist die in der litauischen Gesellschaft Ihrer Ansicht nach, Ihrem Empfinden nach aufgefasst worden? Eine neue deutsche Besatzung oder eine sehr, sehr lobenswerte und sehr willkommene Unterstützung innerhalb des Projektes Militarisierung Litauens?
Ja, sowohl als auch. Sowohl als auch. Ich habe Bekannte, die sagen, ja, wie gut, also hier, dass Deutschland so präsent in Litauen wird und ja, gut auch für Arbeitsplätze und was weiß ich, für Deutschlehrer soll es auch gut sein. Ja, immerhin, da kommen gut 5000 Deutsche, aber sie sind noch nicht alle da oder nur ein kleiner Anteil. Jetzt, ja. Kindergartenplätze sollen da auch irgendwie verfügbarer sein und ganz besondere Schulen und neue Kasernen müssen gebaut werden. Naja, okay, das kann man auch mit Arbeitsplätzen verbinden, weil das muss erstmal gebaut werden. Nein, zunächst muss der deutsche Wald kahlgeschlagen werden, um mehr Platz für den neuen Übungsplatz zu haben. Und dann kommen dann die Kasernen und die Kindergarten und Schulen und sonst noch was. Die andere Seite aber behauptet, das ist eigentlich gegen die litauische Verfassung, weil laut der litauischen Verfassung dürfen wir keine Massenvernichtungswaffen und keine ausländische Militärstützplätze haben. Man kann ja diesen Militärplatz, diesen Militärübungsplatz oder Militärbasis so ausgeben, als sei sie auf dem Hoheitsgebiet und gar nicht oder keine ausländische Basis.
Ist eine deutlich negativere Sicht der baltischen Staaten auf Russland. Ich glaube, das kann man unterschreiben. Ist das nicht angesichts der gemeinsamen Geschichte mit der Sowjetunion verständlich?
Ja, das ist schon verständlich, aber so gesehen könnten wir in die ferne Vergangenheit sehen, ja, also die Russen waren schon immer die Ausbeuter, sagen wir mal so, seit dem 18. und 19. Jahrhundert, weil Litauen gehörte mal zu dem russischen Imperium und nur nach dem Ersten Weltkrieg war die Unabhängigkeit ausgerufen. So gesehen, ja, dann kamen die Sowjets kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, schon, also das litauische Volk hat ganz genug unter den Russen gelitten, aber das sollte man einfach so lassen. Die Vergangenheit ist vergangen. Und mit den Nachbarn sollte man auskommen. Und wenn man jetzt spricht von der Feindlichkeit und Hetze, das ist auch kaum zu ertragen, als ganz berühmte Kulturpersönlichkeiten öffentlich auf einmal behaupten, nein, Tschechow hat im litauischen Theater nichts zu suchen oder so ähnlich. Das ist gang und gäbe leider. Ich würde ganz gerne was Positiveres und Schönes über mein Land erzählen, aber naja, das würde dann der Wahrheit nicht entsprechen.
Den drei baltischen Staaten wird ja gerne auch eine Russophobie nachgesagt und auch ein eher zwiespältiges Verhalten gegenüber den deutschen Besatzern im Zweiten Weltkrieg. Darauf basiert auch viel Kritik seitens Russlands an den drei baltischen Staaten. Verletzt Sie das als Litauerin, dass man Ihr Land oder die drei baltischen Staaten so sieht, so bewertet? Oder sagen Sie, da hat Litauen, da hat meine Heimat tatsächlich einen blinden Fleck?
Dagegen bin ich geimpft, weil ich bin ja Vermittlerin zwischen Kulturen. Also mich persönlich verletzt das gar nicht. Ich versuche, möglichst objektiv das zu sehen.
Zurück nochmal zur Militarisierung Litauens bzw. der Herstellung von besserer Verteidigungsbereitschaft, die ja, wir hatten das bereits festgestellt, damit begründet wird mit der Bedrohung durch Russland und dem, was man im Krieg gegen die Ukraine sieht und daraus Schlüsse zieht. Glauben aber die Litauer tatsächlich, die Warnung, Russland könnte demnächst eines oder gar alle drei baltischen Staaten angreifen?
Also sehr viele glauben das nicht. Aber es gibt genug Staatsfernsehkonsumenten, dem das jeden Tag mehrmals eingetrichtert wird. Ich glaube, diejenigen glauben das. Ansonsten, naja, Litauen ist ein kleines Land. Irgendwann im Gang der Geschichte war dieses Land auf der Kreuzung zwischen mehreren größeren Ländern. Jetzt ist es eigentlich unbedeutend. Was soll Russland mit Litauen oder Lettland oder Estland? Da sind keine Bodenschätze oder Ähnliches zu holen.
Aber immerhin ein Ostseezugang.
Naja, aber die haben ihren St. Petersburg und Kaliningrad, solange die Litauen das nicht abstreiten. Das gehört immer noch zu Russland. Es gibt ja immer wieder irgendwie Andeutungen, man sollte Transit zu Kaliningrad ganz endgültig sperren, damit die Russländer nicht durch kann.
Hielten Sie das für gut oder für einen Fehler?
Ja, natürlich ist das ein Fehler. Ich meine, Litauen ist ein Transitland und das Land verdient dadurch auch nicht schlecht. Und all diese Blockaden oder Maßnahmen oder Maßnahmenpakete, wie die da heißen, zum Beispiel junge Mittel aus Weißrussland gingen durch Litauen nach Klaipėda am Himmel und von da dann am Schiff in alle Länder, wo das exportiert wurde. Das darf jetzt nicht durch und dadurch verdient Russland also dieses Transitgeld. Ich meine, man sollte auch irgendwie nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Und an eigene Interessen denken und nicht nur daran, irgendwie unbedingt ein Musterschüler zu sein und den Vereinigten Staaten, unserem großen Bruder, neuen großen Bruder, zu zeigen, wie gut wir sein können.
Zur Militarisierung eines Landes bzw. Herstellung einer größeren Verteidigungsbereitschaft gehört ja auch eine Wehrpflicht. In Litauen gibt es eine Wehrpflicht. Wird in Litauen die Diskussion in Deutschland über die Wiedereinführung einer Wehrpflicht wahrgenommen und wie denken die Litauer darüber?
Ich glaube, die Litauer sind zu sehr mit eigenen Sachen beschäftigt, dass sie sowas noch wahrnehmen.
Litauen, einer der drei baltischen Staaten, hat sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Gesellschaft besser verteidigungsfähig zu machen. Wir haben uns über das Staatsziel Militarisierung des Landes mit der litauischen Übersetzerin Kristina Sprinčiūnaitė unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Sprinčiūnaitė.
Gerne und danke für die Einladung.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Begriff Hebamme soll aus dem althochdeutschen Hejana entlehnt sein und so viel wie Ahnen, die das Neugeborene aufhebt, bedeuten. Die Begriffsbestimmung dieses Berufsstandes ist den schwangeren Müttern in Deutschland vermutlich ziemlich egal. Ganz und gar nicht egal dürfte ihnen allerdings sein, dass viele deutsche Hebammen ihren Beruf aufgeben wollen, weil sie sich schlecht behandelt und bezahlt fühlen, und zwar schon seit Jahren. Dagegen sollte eigentlich ein sogenannter Hebammenhilfevertrag Abhilfe schaffen, der seit dem 1. November in Kraft ist. Eigentlich. Denn die Kritik an diesem Vertrag verstummt nicht. Wir wollen uns darüber und über das Warum und auch andere Fragen mit der Hebamme Katja Tendler unterhalten. Herzlich willkommen, Frau Tendler.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Frau Tendler, warum bedurfte es eigentlich eines Hebammenhilfevertrages? Gab es vorher keine vertraglichen Regelungen für Ihre Profession?
Zunächst mal ist der Begriff Hebammenhilfevertrag ein kleines bisschen irreführend. Den gab es vorher auch schon. Es geht aber dabei nicht darum, dass es jetzt extra einen Vertrag gab, um die Hebammen zu unterstützen oder ihnen zu helfen, sondern der Name bedeutet eigentlich nur, das ist der Vertrag, der die Hebammenhilfeleistungen regelt. Man könnte das also auch umbenennen in Hebammengebührenverordnung oder Vergütungsverzeichnis. Und da ist einfach festgeschrieben, welchen Anspruch vor allem die gesetzlich Versicherten in Deutschland haben an Hebammenhilfeleistungen und wie die eben durch die Versicherungen vergütet werden. Und den gab es schon vorher und der wurde jetzt einfach nur neu aufgesetzt, dieser Hebammenhilfevertrag.
Das heißt, um es mal ganz scharf zu formulieren, wir haben es hier nicht mit einer Nebelkerze zu tun, sondern tatsächlich mit einem novellierten Vertrag, den es schon gab.
Genau.
Bei der Recherche für unser Gespräch ploppte in meinem Kopf immer wieder der Gedanke auf, warum eigentlich ist es so schwierig, die Arbeitsbedingungen für Hebammen, die ja immerhin unsere in Sonntagsreden immer so viel beschworene Zukunft auf die Welt bringen sollen, angemessen zu regeln? Liegt es mal wieder nur am Geld, nur in Anführungszeichen, oder spielen noch andere Aspekte eine Rolle und wenn ja, welche?
Ich glaube, der Grund dafür ist vor allem, dass der Hebammenberuf ja ein sehr, sehr frauenzentrierter Beruf ist, vor allem ein Beruf für Frauen, nicht nur, auch natürlich für Kinder und Familien und auch in der Regel ein mit wenigen Ausnahmen von Frauen ausgeübter Beruf. Und das ist meiner Meinung nach eine Gruppe, die sich einfach wahnsinnig leicht ausnutzen lässt beziehungsweise sehr gerne ausgenutzt wird. Und an Frauengesundheit und Frauenmedizin wird ja eigentlich schon immer gespart. Ein weiteres Problem sehe ich aber auch darin, dass wir als Hebammen über die Bedeutung unserer Arbeit wissen und uns deswegen ganz wichtige Mittel wie zum Beispiel Streik einfach fehlen, weil ich persönlich zum Beispiel es nicht über mich bringen würde, aus Protestgründen die Arbeit niederzulegen und das auf dem Rücken der Frauen oder Familien auszutragen. Das heißt, wir arbeiten unter diesen Bedingungen einfach, weil wir wissen, wie wichtig unsere Arbeit ist. Und trotzdem kann man deswegen mit diesen Bedingungen machen, was man möchte. Jetzt sieht es aber eben so aus, dass die Bedingungen dermaßen verschlechtert wurden, dass die Hebammen tatsächlich in großer Zahl darüber nachdenken, die Arbeit einfach niederzulegen.
Haben Sie keine Lobby in Berlin im Bundestag, so wie andere Berufsgruppen oder nicht so schlagkräftige?
Also Lobby würde ich es so nicht nennen. Wir haben mehrere Berufsverbände, drei große, wenn man so will. Wir haben den Deutschen Hebammenverband, das würde ich nicht direkt Lobby nennen. Dann haben wir den Bund Freiberuflicher Hebammen Deutschlands und noch einen Verband für die Geburtshäuser bzw. außerklinisch arbeitenden Hebammen. Die sind jetzt in dem Sinne keine Lobby, sondern einfach nur Berufsverbände, die sich natürlich für unsere Interessen einsetzen.
Bevor wir in die Details einsteigen, nochmal eine Verständnisfrage. Wir reden die ganze Zeit über die Arbeitsbedingungen und die Gehälter von freischaffenden Hebammen oder von allen?
Wir reden primär über die freiberuflichen Hebammen, ja. Der Hebammenhilfevertrag bezieht sich auf deren Vergütung, das ist so. Nichtsdestotrotz sind auch die Bedingungen der angestellten Hebammen zu großen Teilen nicht besonders gut, unter anderem, weil das eben ein Feld ist, wo auch gerne von Seiten der Kliniken zum Beispiel gespart wird.
Ich habe gelernt, dass einer der wesentlichen Streitpunkte die sogenannte 1:1-Betreuung ist. Der GKV-Spitzenverband sagt, das sei jetzt hinreichend gelöst. Der schon von Ihnen erwähnte Deutsche Hebammenverband, der ist ja, glaube ich, der größte der Berufsverbände für Hebammen in Deutschland, der kritisiert, dass diese 1:1-Betreuung eben nicht hinreichend gelöst sei, sondern völlig an den Realitäten vorbeigehe, also dass die Neuregelung des Vertrages an den Realitäten vorbeigehe. Könnten Sie unseren Hörern erläutern, worum es bei dieser 1:1-Betreuung und dem Streit darum geht?
Also 1:1-Betreuung heißt, das bezieht sich vor allem auf die Geburtssituation und heißt, es ist eine Hebamme für eine Gebärende zuständig für ihre Betreuung. Und das gilt allgemein sowohl unter den Hebammen, also da können Sie alle Hebammen fragen, aber auch in der Wissenschaft als Goldstandard der Betreuung. Das heißt, mindestens 1:1, in manchen Fällen auch 2:1, das heißt sogar zwei Hebammen, die für eine Gebärende zuständig sind, ist von der Qualität her das Beste, weil dann kann die individuellste Betreuung stattfinden und der Fokus kann wirklich auf dieser einen Person liegen. Und es ist zum Beispiel auch in Studien nachgewiesen, dass 1:1-Betreuung dazu führt, dass es weniger Bedarf an Schmerzmedikation gibt während der Geburt, geringere Zahl an Geburtsverletzungen, weniger Kaiserschnitte. Das heißt, man sieht da auch in der Wissenschaft und in Studien, was für Vorteile das hat. Abgesehen davon, keine Hebamme zerteilt sich gerne. Also es kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man im Supermarkt an der Kasse arbeitet und plötzlich ist man nicht nur für eine, sondern für zwei oder drei Kassen zuständig und überall sind Leute, um die sich gekümmert werden muss. Und das mag natürlich niemand gern. Und vor allem sind wir ja nicht im Supermarkt, sondern bei der Geburt, wo einfach auch große Verantwortung mit im Spiel ist. Und das Problem hier ist, wir würden alle gerne 1:1 Betreuung machen und betreiben, aber die Finanzierung dafür war auch bisher nicht da. Das heißt, es war einfach zu schlecht bezahlt, als dass man davon hätte gut leben können als Hebamme. Deswegen kam es immer wieder vor, dass Hebammen auch mehrere Gebärende gleichzeitig betreut haben. Und der neue Hebammenhilfevertrag wollte, zumindest so die Formulierung vom GKV-Spitzenverband, die 1:1 Betreuung attraktiver gestalten, indem er eine Prämie festgeschrieben hat von ca. 100 Euro, wenn eine Hebamme 1:1 Betreuung für 2 Stunden vor und 2 Stunden nach der Geburt leistet. Das Problem ist aber, Geburt lässt sich ja nicht planen. Und wenn dann doch eine zweite gebärende Betreuung braucht oder gar eine dritte oder eine vierte, und manchmal ist es wirklich so, dass im 3-Minuten-Takt Frauen an der Kreißsaaltür klingeln, dann fällt zum einen diese Prämie weg. Und zum anderen verringert sich dann auch die Vergütung, die man dafür erhält. Das heißt, man hat die gleiche Arbeit, man trägt die gleiche Verantwortung, aber es wird deutlich schlechter bezahlt als zuvor. Und auch zuvor war es nicht besonders gut. Das ist so das Hauptproblem.
Das klingt für mich, wie Sie das schildern, absolut logisch und nachvollziehbar als jemand, der mit Geburt eher weniger zu tun hat. Was ich mich frage ist, wenn das für mich schon logisch klingt, warum schreibt man sowas oder wer hat eine solche Regelung, die ja tatsächlich dann weltfremd ist, in diesen Vertrag?
Also dieser Vertrag kommt zustande von 2 Parteien, wenn man so will. Zum einen eben die Vertretung der Hebammen, in dem Fall durch diese 3 Berufsverbände und durch den GKV-Spitzenverband, also der übergeordnete Verband der gesetzlichen Krankenkassen. Und beide haben natürlich ihre Interessen. Die Krankenkassen, so möchte man unterstellen, wollen gerne möglichst wenig zahlen und wenig dafür ausgeben müssen für die Hebammenleistung. Und die Hebammen wollen natürlich entsprechend ihrer Leistungen vergütet bekommen und entsprechend in dem Fall, was Arbeitsaufwand, was zeitlichen Aufwand angeht, und zwar auch so, dass man davon leben kann und dass man zum Beispiel damit nicht unter Mindestlohn landet oder auch, dass man dann mal als Freiberufler, worum es ja in dem Moment geht, auch alle seine Ausgaben davon decken kann. Und da gab es lange Zeit Diskussionen. Also der letzte Hebammenhilfevertrag, die letzte Fassung war von 2018. Und seitdem hat sich in diesem Feld erstmal nichts weiter getan bis jetzt, wo man natürlich auch Sachen wie Inflation und Corona-Situation zum Beispiel mit einrechnen muss, wo auch da die Hebammen lange Zeit kaum Anpassungen hatten. Und jetzt gab es eben eine Neuerung in diesem Vertrag. Unglücklicherweise sind sich diese beiden Parteien allerdings nicht einig geworden. Diese Diskussionen haben also keine Früchte getragen. Und dann hat eine Schiedsstelle, die auch aus Vertretern von beiden Parteien zusammengesetzt wurde, einfach diesen Vertrag basierend auf Teilen, die schon im Gespräch waren, und Vorschlägen verabschiedet. Einfach weil die Diskussionen zu keinem Ende gekommen sind. Und so ist dieser Vertrag entstanden.
Haben Sie den Verdacht, wir reden ja mit Ihnen als berufstätige Hebamme, besteht der Verdacht, dass mit voller Absicht so lange debattiert, diskutiert wurde, weil man genau wusste, dass am Ende eine Schiedsstelle entscheiden würde?
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich denke wirklich, dass vor allem natürlich von unserer Seite, von Hebammenseite, glücklicherweise die Vertretenden sehr, sehr stark geblieben sind und sich nicht auf irgendwas eingelassen haben, was unseren Beruf und unsere Arbeit nicht auch entsprechend finanziell widerspiegelt und da sich einfach nicht auf minderwertige Vorschläge der Krankenkassen eingelassen haben und es deswegen nicht zu Einigungen kam.
Es gibt jetzt verschiedene Vorschläge für eine sogenannte Konvergenzphase, also für eine Phase der Annäherung an die Position. Aber wenn ich das jetzt richtig beobachtet habe, das geht jetzt seit Jahren, ist es überhaupt realistisch, auf eine Konvergenz, auf eine Annäherung zu hoffen?
Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt auch nicht so klar beantworten. Es kommt da jetzt wirklich drauf an, wie verhält sich vor allem der GKV-Spitzenverband. Das heißt, wird uns als Hebammen entgegengekommen, aber sicherlich auch, wie verhält sich jetzt in dieser Problematik die Politik? Das heißt, gibt es da vielleicht auch Unterstützung für uns von Seiten der Politik, dass sich dort tatsächlich was verändern kann? Meine persönliche Vermutung ist aber ehrlich gesagt, dass sich auch da einfach nur weiter Diskussionen ergeben werden, die meiner Meinung nach nicht absehbar jetzt zu einem akzeptablen Ergebnis führen.
Mhm. Mitunter hilft ja dann ein Blick über den Tellerrand hinaus, in diesem Fall also über die Grenzen. Wie ist die Situation Ihrer Berufskollegen, beispielsweise in der Schweiz oder Österreich? Würde es helfen zu sagen, also den Blick zu weiten und zu sagen, Mensch, so wie die das in der Schweiz organisieren oder in Österreich, das könnte uns auch helfen und könnte vor allem den Knoten lösen?
Ich kenne mich nicht unglaublich gut mit den Systemen im Ausland aus. Was ich allerdings weiß, ist, dass die Systeme nur sehr bedingt vergleichbar sind. Beispielsweise meines Standes nach in der Schweiz ist es gar nicht so vorgesehen, dass die Schwangeren bzw. die frischen Mütter so lange nach der Geburt betreut werden wie hier in Deutschland und so lange Hebammenhilfe erhalten können. Das heißt, meiner Meinung nach ist es sinnvoller, bei uns zu schauen, was ist unser Status, wie ist unser Stand der Betreuung da, was sind unsere Bedarfe und da anzusetzen oder sich gegebenenfalls im Ausland abzuschauen, was gut funktioniert und da vielleicht Sachen zu übernehmen.
Studien belegen ja, dass jede zweite Hebamme darüber nachdenke, den Beruf aufzugeben. Wäre dann die angemessene Betreuung von Schwangeren in Deutschland überhaupt noch gewährleistet? Und Hand aufs Herz, denken Sie darüber nach, Ihren Beruf aufzugeben, wenn es sich nicht bessert?
Die Versorgung der Schwangeren oder der Mütter in Deutschland ist generell gefährdet. Also wir hatten ja schon viele, viele Jahre jetzt einen Hebammenmangel. Der hat sich insofern ein kleines bisschen verbessert, einfach weil in den letzten Jahren ja die Geburtenzahlen auch gesunken sind. Nichtsdestotrotz ist ein Mangel vorhanden. Zum einen im Klinikbereich, wo eben eine Hebamme mehrere Frauen betreuen muss, weil einfach entweder in einer Klinik, wo die Hebammen angestellt sind, nicht mehr Hebammen eingeplant sind aus Kostensparungsgründen oder eben in den freiberuflichen arbeitenden Kreissälen, da die Kolleginnen gezwungen sind, auch aus finanziellen Gründen mehrere Frauen zu betreuen gleichzeitig, weil sie sonst nicht genug verdienen, um davon leben zu können. Auch zum Beispiel im ländlichen Bereich haben wir ein Problem, dass es einfach schwierig sein kann, eine Hebamme zu finden, weil gerade wenn man nur so wenig potenzielle Schwangere um sich hat, ist es natürlich auch unattraktiv, dort als Hebamme zu arbeiten, wenn man permanent darum bangen muss, Kundschaft zu haben. Das heißt, der Mangel ist auf jeden Fall da und das wird sich hochdramatisch auch verändern, wenn es weiterhin so geht, dass unsere Arbeitssituation und auch unsere finanzielle Situation sich so verschlechtert. Und das betrifft vor allem zum Beispiel auch die gesetzlich verankerte freie Wahl des Geburtsorts. Das heißt, vor allem, wenn zum Beispiel auch außerklinische Geburtshilfe in Form von Hausgeburten oder Geburtshausgeburten ebenfalls durch diesen Hebammenhilfevertrag unattraktiver werden, dass auch dann gar keine freie Wahl des Geburtsorts mehr gewährleistet werden kann. Und für mich persönlich muss ich sagen, Hebamme war seit vielen Jahren, schon seit meiner Jugend, mein absoluter Traumberuf. Ich kann mir aktuell einfach aus dem Herzen nichts anderes vorstellen. Das ist aber natürlich trotzdem schwierig, wenn man über die finanzielle Situation nachdenkt und einfach sich vor Augen führt, dass mir dann im Zweifelsfall, wenn ich es nicht aufgeben möchte, aufgrund von Brennen und Begeisterung für den Beruf, da schlechte Bezahlung oder Bezahlung unter Mindestlohn oder, wenn man es anders formulieren möchte, unbezahlte Arbeit und unbezahlte Leistungen bevorstehen. Das ist aber für mich zumindest das, wofür ich mich dann im Zweifelsfall auch mal entscheide, dass ich sage, ich mache lieber was aus Freundlichkeit und Güte gegenüber meinen Frauen. Und im Zweifelsfall sage ich, ich kriege halt nichts dafür, aber zumindest habe ich die Leute nicht im Regen stehen lassen.
In Deutschland kämpfen tausende Hebammen für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung, obwohl ein sogenannter Hebammenhilfevertrag Verbesserungen bringen sollte. Der ist seit dem 1. November in Kraft. Darüber sprachen wir mit der Hebamme Katja Tendler. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Tendler.
Vielen Dank auch an Sie.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Als am 20. Dezember 2024 die Nachricht vom Amoklauf auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt die Runde machte, schockierte vor allem die Brutalität, mit der der Attentäter 6 Menschen ermordete und mehr als 320 verletzte, darunter auch Kinder. Doch genauso verstörend und empörend sind die Details, die Stück für Stück ans Licht kommen und Fragen aufwerfen, wie einfach und ungestört der Attentäter in Deutschland agieren konnte. Seit dem 10. November findet in Magdeburg der Großprozess gegen den Attentäter statt, mit beträchtlichem Aufwand und beträchtlichen Zweifeln bei den Opfern und ihren Angehörigen, ob die drängenden Fragen beantwortet werden können. Rocco Burggraf kommentiert.
Taleb Jawad al-Abdul Mosen, aus einer schiitischen Familie in Saudi-Arabien stammend, reist 2006 nach Deutschland ein. Er lebt hier 10 Jahre mit Duldungsstatus, darf entgegen der geltenden Prüfungsordnung für Ärzte eine Facharztausbildung absolvieren und arbeitet anschließend als Psychotherapeut an Hochschulen, medizinischen Einrichtungen und im Maßregelvollzug. 2013 droht Abdul Mosen erstmals damit, einen Terroranschlag zu verüben. Das Amtsgericht Rostock verurteilt den gut bezahlten Arzt aufgrund seiner Drohung zur Zahlung von 90 Tagessätzen von 10 Euro. 2014 verlangt er vom Sozialamt mehr finanzielle Unterstützung und verleiht seiner Forderung Nachdruck mit einer erneuten Anschlagsdrohung. Die Reaktion der eingeschalteten Ermittlungsbehörden besteht nun in einer Gefährderansprache. 2015 droht er wieder. 2016 wird Abdul Mosen nicht etwa abgeschoben, sondern stellt einen Antrag auf Asyl, der nahezu umgehend positiv beschieden wird. Abdul Mosen ist nun anerkannter Flüchtling mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis. Am 20. Dezember 2024 mietet der gemäß eigener Angaben chronisch klamme Saudi einen 340 PS starken Wagen und kachelt damit quer durch den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Er fährt Schlangenlinien, um möglichst viele Opfer zu treffen. 6 Menschen sterben, 338 weitere werden teils schwerst verletzt. Nach seiner Amokfahrt wird Abdul Mosen noch vor Ort zu Boden gebracht und festgenommen. Nun steht er vor Gericht. Zu Prozessbeginn räumt er ein, den BMW gefahren zu haben. Tatergang und Sachlage sind somit hinreichend ermittelt und bieten kaum noch Ermessensspielräume. Allenfalls bleibt durch Gutachter zu klären, welche Motive den Täter zu seiner Wahnsinnsfahrt veranlasst haben. Von Interesse dabei ist, inwieweit auch hier wieder versucht wird, die inzwischen übliche strafmildernde psychische Auffälligkeit oder gar die vollständige Schuldunfähigkeit festzustellen. Zu beiden Möglichkeiten gesellt sich noch eine dritte, parteipolitisch besonders ergiebige Variante. Nicht wenige Medien versuchen aus einem Ex-Muslim, der sich ausgerechnet einen Weihnachtsmarkt, also eine christlich motivierte Veranstaltung für seinen Terroranschlag ausgesucht und dort besonders erfolgreich Frauen und Kinder zum Ziel gemacht hat, im Nachhinein in einen Täter mit rechtsradikalem Hintergrund zu verwandeln. Hierzu wird seine angebliche Abkehr vom Islam und die Selbstbezeichnung als islamkritischer Atheist herangezogen. Für eine Gleichsetzung mit rechten Motiven zunächst eine ausgesprochen dürftige Beweisführung, aber man kann davon ausgehen, dass keine Gelegenheit ausgelassen wird, die Tat nachträglich in einem rechten Spektrum zu verorten. Abdul Mosen seinerseits hat den Prozess offensichtlich zum Ziel, einen veritablen psychischen Ausnahmezustand nahezulegen. Das funktioniert bisher bestens, denn eine akkreditierte Medienmeute nimmt begierig jeden seiner stundenlangen wirren Monologe auf und fertigt daraus Spekulationen zur politischen Gesinnung, zum Geisteszustand und der möglichen Motivlage. Das öffentliche Interesse beschränkt sich, unschwer erkennbar, auf eine zeitnah verhängte Strafe, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und die dauerhafte Entfernung des Terroristen aus dem öffentlichen Raum. Diesem Interesse entgegen steht nun allerdings ein Bürokratiemonstrum, das aus den Folgen der Amokfahrt ein einträgliches Geschäftsmodell macht. Möglich wird das, indem aus dem Terrorakt ein zu verhandelndes Einzelfallbündel von 6 vollendeten Morden und 338 Mordversuchen geschnürt wird. Im Prozess treten nunmehr 177 individuelle Kläger auf, jeweils vertreten durch einen oder gar mehrere Anwälte. Derzeit wird davon ausgegangen, dass mindestens 700 Zeugenanhörungen stattfinden werden. Mit anderen Worten, der sogenannte Rechtsstaat schlachtet die bereits gut dokumentierte Amokfahrt nach allen Regeln der Kunst ein weiteres Mal aus und verdient an der simulierten Klärung von Tatsachen, die für jeden erkennbar keiner Klärung bedürfen. Damit das Mammutverfahren die erwünschten Gelder in die Kassen des Justizwesens spülen kann, wurde ein nagelneues Gebäude mit einem Verhandlungssaal für 700 Anwesende errichtet und wie eine Festung gesichert. Die Kosten des Verfahrens inklusive Errichtung der Eventhalle belaufen sich jetzt schon auf 6,5 Millionen Euro. Zu begleichen, woraus sonst, aus Steuermitteln. Die Kosten, die der Anschlag für die Gesellschaft ohnehin verursacht hat, darunter die für medizinische und psychotherapeutische Rehabilitation, Arbeitsunfähigkeit, Terrorabwehr, Umsatzeinbußen und vieles andere mehr, sind kaum zu ermessen. Die fast lustvoll aufgeblähte Zweitverwertung der aus dem Staatsversagen resultierenden Kollateralschäden an Mensch und Material durch den Rechtsstaat zeigt exemplarisch, dass eine vernunftgesteuerte Ökonomie immer mehr durch staatlich organisierte Abrissunternehmen abgelöst wird. Es handelt sich um eine regenerative Kreislaufwirtschaft des Wahnsinns, die nicht blühende, sondern devastierte deutsche Landschaften hinterlassen wird.
Rocco Burggraf kommentierte: Auch die heutige Sendung Kontrafunk Aktuell nähert sich unweigerlich ihrem Ende. Wie immer bleibt noch Zeit für einen Hinweis zu Höhepunkten in unserem heutigen Programm auf Kontrafunk. Um 8, 14 und 21 Uhr begrüßt Sie Burkhard Müller-Ulrich zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Dreiländereck, in der sich heute alles um die gemeinsame Sprache Deutsch dreht. Aber es geht dabei nicht nur um dialektale Färbung und Unterschiede in Vokabular und Syntax, sondern auch um ein unterschiedliches Verhältnis zur deutschen Sprache ganz grundsätzlich. Wieso beispielsweise machen Schweizer bei der Genderei besonders eifrig mit? Oder sind derlei Erörterungen vielleicht obsolet angesichts der durch die Migration hereinbrechenden Bildungskatastrophe an den Schulen? Darüber diskutieren mit Burkhard Müller-Ulrich die schweizerische Schriftstellerin und Psychologin Julia Onken, der deutsche Literaturwissenschaftler und Bildungsforscher Professor Peter J. Brenner sowie der österreichische Germanist und Gymnasiallehrer Dr. Thomas Kubelik. 8, 14 und 21 Uhr hier im Kontrafunk. Und damit bleibt mir einmal mehr, mich für Ihr Interesse und Ihre Loyalität zu bedanken. Jedwede Nachricht an uns ist im Postfach info@kontrafunk.radio hochwillkommen. Und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünscht sich und Ihnen ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.